Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Harte Schule. Sonja dreht den Schlüssel im Schloss um und drückt die Klinke der weiß gestrichenen Wohnungstür herunter. Sie schlüpft aus ihren Schuhen, stellt ihre braune Lederhandtasche auf die hölzerne Kommode und öffnet die Knöpfe ihrer Winterjacke. Nachdem sie alles verstaut hat, betritt sie das Wohnzimmer, das bei gutem Wetter dank einer großen Fensterfront Licht durchflutet ist. Doch die Sonne ist an diesem Montag im Dezember schon untergegangen und sie blickt auf die dunklen Umrisse der Wohnsiedlung, in die sie und ihr Mann Matthias vor einigen Jahren gezogen sind. Ihre beiden Söhne leben bereits ihr eigenes Leben und das gemietete Reihenhaus, in dem die Kinder groß geworden sind, beherbergt mittlerweile eine andere Familie. Nach außen hin hatten sie und Matthias immer kommuniziert, dass sich die hohe Miete einfach nicht mehr lohnen würde. Doch wenn sie ehrlich ist, muss sie sich eingestehen, dass das Haus nach dem Auszug der Kinder zu groß und vor allem zu still geworden war. Auch wenn sie es sich nur zu gern auf dem Sofa gemütlich machen würde, wartet schon die nächste Aufgabe auf sie: Kochen. Müde schleppt sie sich in die Küche. Ihr Handy-Display zeigt die Zutatenliste für ein Nudelsoßenrezept. Gemüse schneiden, Zwiebeln würfeln, Wasser aufsetzen. Kurz darauf brät sie das Gemüse mit reichlich mediterranen Gewürzen in einer Edelstahlpfanne an und ertappt sich dabei, dass sie die ganze Zeit wieder auf das Rezept schauen muss. Das passiert ihr in letzter Zeit ständig, dass sie so unkonzentriert ist. Vielleicht ein Zeichen des Alters, gesteht sie sich ein. Vor 3 Wochen hat sie ihren 59. Geburtstag gefeiert. Samuel und Linus, ihre beiden Söhne, sind dafür extra angereist. Und gemeinsam haben sie hier im Wohnzimmer gesessen mit Kaffee und Kuchen. Ein wirklich schöner Tag ist das gewesen. Doch dass ihr mit fast 60 noch einige Zeit bis zum regulären Renteneintrittsalter bleibt, darüber will sie jetzt lieber nicht nachdenken. Das Ende ihres Arbeitslebens kommt ihr noch unendlich weit weg vor. Besonders wenn sie an den Wandel denkt, der sich im Schulalltag in den letzten Jahren vollzogen hat. Die Kinder scheinen unruhiger und anspruchsvoller geworden zu sein. Und auch im Kollegium hat sich einiges verändert. Einige junge Kollegen und Kolleginnen stellen ihr Selbstverständnis als junge, coole Lehrkräfte für ihren Geschmack etwas zu selbstbewusst zur Schau. Gerade eine junge Sportlehrerin verhält sich oft so, als wüsste sie alles besser als die altgedienten Lehrer und Lehrerinnen. Schon länger hat sie das Gefühl, dass über sie getuschelt wird, sobald sie das Lehrerzimmer verlässt. Und das ist sogar noch schlimmer geworden, seitdem sie etwas zugenommen hat. Ein Thema, mit dem sie ohnehin immer hadert. Doch im Dauerstress und in der Erschöpfung greift man eben doch mal etwas stärker zu. Ja, auch wenn man es eigentlich besser weiß. Hier ein Stück Schokolade, da eine Tüte Chips, Kohlenhydrate und ja, Zucker, wohin das Auge blickt. Vielleicht ist das auch das Alter, dass sie sich andauernd erschöpft fühlen lässt. Einmal hat sie sich darüber auch im Lehrerzimmer beklagt, woraufhin ihr eine Gruppe von Kolleginnen lachend vorschlug, es vielleicht mal mit Sport zu versuchen, nicht zuletzt auch, um ihr äußeres Erscheinungsbild zu optimieren. Was für eine Unverschämtheit. Aber erwidert hat sie darauf nichts und stattdessen verlegen mitgelacht. Bei ihrem Berufseinstieg war wirklich noch vieles besser gewesen, stellt sie oft verbittert fest, wenn sie gehetzt durch den in die Jahre gekommenen 60er-Jahre-Bau von Klasse zu Klasse eilt. Dabei muss sie sich eingestehen, dass der Lärm der Kinder, die immer frecher zu werden scheinen, eine wirklich starke Belastung ist. Eine Belastung, mit der man nicht ein ganzes Arbeitsleben lang fertig wird. Schon länger überlegt sie, früher aufzuhören, obwohl sie sowieso schon seit 8 Monaten in Teilzeit arbeitet. Aber die Erschöpfung wird einfach nicht weniger. Und die Kopfschmerzen, mit denen sie jeden Tag nach Hause zurückkehrt, schon gar nicht. Matthias kommt nach Hause. Sie essen und erzählen sich gegenseitig von ihrem Tag. Ihr Mann arbeitet in einem mittelständischen IT-Unternehmen in der Marketingabteilung. Und auch seine Kollegen liefern Tag für Tag reichlich Gesprächsstoff, wenn sie ihre Arbeit doch nur endlich einmal richtig machen würden. Nachdem die beiden den Tisch abgeräumt und die Hälfte einer Polit-Talkshow angeschaut haben, kündigt Sonja schließlich an, ins Bett zu gehen. In ihrem großzügigen Schlafzimmer zieht sie sich in aller Ruhe um und nimmt ein Buch zur Hand, um noch ein paar Seiten darin zu schmökern. Doch kaum hat sie eine Seite gelesen, wird sie von einem unangenehmen Gefühl unterbrochen. Da sind sie wieder, die starken Schmerzen in ihrem rechten Bein, die sie schon seit Tagen begleiten. Dazu bemerkt sie nun eine merkwürdige kleine Schwellung. Unweigerlich denkt sie an die mahnenden Worte ihres Hausarztes, der sie wiederholt vor einer Thrombose gewarnt hat. War nun der Tag X, an dem seine düstere Prophezeiung eintrat? Bei dem Gedanken, jetzt deswegen in die Notaufnahme zu fahren, wird Sonja flau im Magen. In ihrem Kopf spielt sich eine Reihe von Krankenhausszenarien ab, die sie lieber verdrängen würde. Seitdem sie adipös ist, wird sie auch von Medizinern weniger ernst genommen. Machen Sie doch mal Sport. Für Ihre Schmerzen gibt es keine physiologische Begründung. Sie reagieren über. All das hat sie schon mehrfach über sich ergehen lassen. Und mit jedem Mal ist ihre Selbstachtung ein Stück geschrumpft und nach dem anschließenden Frustessen ihr Taillenumfang gewachsen. Nicht alles ist direkt ein Notfall, versucht sie sich einzureden. Schließlich waren ihre Beine durch Wassereinlagerungen immer wieder mal etwas angeschwollen und bisher war nie etwas Dramatisches passiert. Vielleicht ist es auch diesmal einfach wieder harmlos. Lieber erstmal abwarten. Wenig später gesellt sich Matthias zu ihr. Auch ihm fällt die kleine Schwellung an Sonjas rechtem Bein auf. Ist alles in Ordnung? Fragt er mit besorgter Stimme. Zögerlich beginnt sie ihm davon zu erzählen. Er versteht, dass es ihr peinlich ist und dass sie Angst hat. Doch bloßes Abwarten hält er für eine miserable Idee. Mit zunehmend vorwurfsvollem Ton kritisiert er, dass sie nachlässig mit ihrer Gesundheit umgehen würde. Das kann wirklich gefährlich werden. Ein kurzer, aber heftiger Streit entbrennt, der zum Ergebnis hat, dass sich Sonja aufgelöst ins Bad zurückzieht. Etwas unkonzentriert stolpert sie zur Tür hinein. Der stechende Schmerz in ihrem Bein scheint Matthias Sorgen immer mehr recht zu geben. Hektisch dreht sie sich um und gerät mit ihrem Ellenbogen an das Schälchen am Waschbeckenrand, in dem sie immer ihre Ohrringe aufbewahrt. Mit einem lauten Klirren zerschellt das Porzellan auf den Fliesen. Vor ihrem inneren Auge taucht die Erinnerung auf, wie Matthias es ihr während ihres ersten gemeinsamen Urlaubs auf Mallorca kaufte. Ein Fenster in eine unbeschwerte Vergangenheit. So sitzt sie nun weinend auf dem kühlen Kachelboden mit einer zerbrochenen Erinnerung und einem stechenden Schmerz als unheimlichen Begleiter. Doch nach einer Dusche erscheint die Schwellung bereits wesentlich weniger prominent und Sonja verdrängt die Angst vor einem medizinischen Notfall, ohne zu ahnen, dass ihr diese Art der Verdrängung bereits in wenigen Stunden zum Verhängnis wird. Lieber Martin, am Ende des ersten Aktes unserer Geschichte über Sonja plagen sie starke Schmerzen im rechten Bein und es ist sogar eine Schwellung zu sehen und ihr Arzt hatte sie vor einer Thrombose gewarnt. Womit haben wir es hier zu tun?
Ja, also Thrombosen muss man vielleicht sich erstmal so vorstellen, die Blutgefäße sind ja wie so ein Flussnetz im Körper. Und das Blut fließt durch die Adern, mal schneller, mal langsamer natürlich. Und bei einer Thrombose entsteht ein Blutgerinnsel, also so ein Propf in der Vene, das den Blutfluss dann entsprechend blockiert. Und das ist dann quasi wie so ein Stau in der Leitung. Und das Ergebnis ist dann, das Blut staut sich zurück, das betroffene Gewebe kann dann anschwellen, Schmerzen oder auch im schlimmsten Fall nicht mehr richtig versorgt werden. Und was passiert bei uns im Körper bei einer Thrombose? Normalerweise gerinnt Blut nur, wenn es soll. Und das ist ja auch diese Funktion dahinter, zum Beispiel bei Verletzung.
Als Heilungsfunktion.
Ganz genau. Und bei einer Thrombose verklebt das Blut an der falschen Stelle, meist in den tiefen Beinen oder Beckenvenen. Und das kann dann zu den Schwellungen, Druckgefühl und Schmerzen führen und bleibt manchmal auch unbemerkt.
Eine Thrombose kann vorkommen, ohne dass sie bemerkt wird?
Das gibt es auch. Das kommt dann erst mit der Zeit zum Beispiel, dass dann halt das Ereignis auftritt. Und das ist ja das Gefährliche. Wenn sich halt Teile des Gerinnsels dann lösen, können sie dann mit dem normalen Blutstrom in die Lunge wandern und führen dann zu Lungenembolien beispielsweise. Und das ist ja dann ein medizinischer Notfall.
Oder ins Herz wandern und zum Herzinfarkt führen.
Wenn sie halt also die Gefäße im Herzen zum Beispiel
zum Verschließen.
Ja.
Was sind denn die häufigsten Ursachen für Thrombosen?
Also da haben wir ja zum Beispiel das Thema, wenn die Beine nicht bewegt werden, ne? Zum Beispiel im Flugzeug bei langem Sitzen. Mhm. Man denke da an das Economy-Class-Syndrom, ja, Thrombosen nach Langstreckenflug, besonders in engen Sitzen und bei Bewegungsmangel, das kann eine Ursache sein. Aber auch zum Beispiel bei 10-15% aller Menschen besteht auch eine genetische Veranlagerung für Thrombosen. Die merken das dann aber erst nach dem ersten Ereignis. Ne?
Ach, das war mir vollkommen unbekannt. Ja. 10-15%.
Genau, das ist ja relativ viel. Ne? Auch junge sportliche Menschen können ja betroffen sein. Zum Beispiel durch die Pille plus Rauchen. Also ne, Hormone können halt auch das unterstützen. Und dann auch ganz wichtig, nach einer Thrombose besteht 1-2 Jahre lang ein erhöhtes Risiko für eine zweite Thrombose. Und deswegen sind auch regelmäßig Kontrollen dann bei diesen Patienten sehr wichtig. Und halt auch, dass man vorsorgt. Also wie kann man das machen? Stützstrümpfe können zum Beispiel den Druck in den Beinen messbar auch senken und dadurch natürlich auch das Thromboserisiko reduzieren. Aber natürlich nur, wenn sie richtig angepasst sind. Deswegen sollte man da auch drauf hinweisen und darauf achten, dass man dann halt auch die richtigen Kompressionsstrümpfe dann nutzt.
Ich denke jetzt an all die Menschen, die an ihren Schreibtischen sitzen, Tag für Tag. Mhm. Da sind dann regelmäßige Bewegungspausen eigentlich angesagt. Denn viele Menschen sitzen ja nicht nur auf Langstreckenflügen mehrere Stunden, sondern einfach alltäglich in ihrem Beruf.
Ja, oder auch in anderen sitzenden Gelegenheiten im Zug, viel auf Dienstreisen, wenn du lange Stunden im Zug beispielsweise sitzt, ist ja das Gleiche. Ne? Mhm. Also da ist es halt wichtig, diese regelmäßige Bewegung, sich auch Pausen nehmen von entsprechenden Tätigkeiten und so weiter. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo man dann dem vorbeugen kann.
Also Bewegung ist einfach immer des Pudels Kern. Mhm. Was sind denn die Symptome für eine Thrombose?
Ja, also was sind diese Laienzeichen zum Beispiel? Also plötzliche Schwellung. Meist an einem Bein. Mhm. Also im Sommer kennst du das ja, dass die Beine vielleicht bei starker Hitze dann auch mal ein bisschen dicker werden. Aber
ich Gott sei Dank noch
bei
nicht.
Bei den Thrombosen ist es halt ein Thema, ne? Und da, dass es einseitig vor allen Dingen dann auftritt.
Du meinst als Vorbote sozusagen?
Mhm. Also das sind so die Thrombosezeichen. Mhm. Ne? Also Schwellung, plötzliche Schwellung, meist an einem Bein. Spannungsgefühl mit Druck oder ziehen in der Wade oder im Oberschenkel. Mhm. Dann verfärbt sich meist die Haut bläulich oder rötlich. Mhm. Das ist ein Hinweis darauf. Und dann halt auch das Wärmegefühl oder einseitiger Beinschmerz, der dann auftritt. Und wenn dann halt auch noch Atemnot und Brustschmerz auftritt, okay, dann sind das mögliche Hinweise auf eine Lungenembolie. Und das ist auf jeden Fall ein Notfall. Und sollte einen Notruf auslösen.
Okay, das bedeutet aber, bei den ersten Symptomen sollte man sich schon Hilfe suchen, damit man behandelt werden kann. Was würde es denn bedeuten, wenn eine Schwellung in beiden Beinen auftritt? Wo wäre denn da die Thrombose?
Ja, also dann würde sie höher sitzen, zum Beispiel Beckenvenenthrombosen dann. Ne? Das ist dann halt höher sitzt dann auch.
Okay, auch das muss man also wissen. Es gibt es durchaus, beide Beine schwellen an und dann muss man sich auf den oberen Bereich des Körpers konzentrieren. Ja. Du sagtest vorhin, Thromben in den Venen. Gibt es auch Thrombosen in den Arterien?
Ja, wenn die zugesetzt sind, natürlich in den Gefäßen dann auch, also bei bestimmten Erkrankungen. Und dann, wenn die Thromben dann abgehen, auch wieder das gleiche Risiko.
Gleiche Risiko, Embolien, Infarkte. Kann eine Thrombose auch still verlaufen, also wirklich unbemerkt, ohne Schmerzen, ohne Spannungsgefühl, ohne Druck?
Es können sich Gefäße zusetzen, dann kriegt man das vielleicht nicht unbedingt mit am Anfang. Das steigert sich dann und dann wird es halt gefährlich, wenn, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, wenn dann
der
diese Plaques sich dann absetzen.
Mhm. Ne?
Und wer ist besonders gefährdet vielleicht auch nochmal? Also wir hatten ja gerade drüber gesprochen, Menschen, die lange sitzen oder lange liegen, dann fließt halt auch das Blut langsamer. Zum Beispiel auch bei Patienten, die lange im Krankenhaus liegen. Die müssen dann natürlich auch entsprechend versorgt werden und bekommen dann auch ein
Blutverdünner
dann gespritzt. Aber auch wenn die zum Beispiel Operationen unterzogen wurden, also besonders nach Bauch- oder Bein-OPs, dann ist das Risiko erhöht. Und dann halt Thema Schwangerschaft vielleicht auch. Schwangere, also die Hormone verändern halt auch die Blutgerinnung. Und dadurch ist halt auch bei dieser Patientengruppe oder bei diesen Menschen das Risiko deutlich erhöht.
Mhm.
Risikofaktoren natürlich auch Hormonpräparate, zum Beispiel die Antibabypille oder Hormonersatztherapie nach den Wechseljahren spielt eine Rolle. Und auch natürlich Rauchen und Übergewicht. Also das erhöht die Gerinnungsneigung und dadurch auch natürlich wieder das Risiko.
Wie würde denn jetzt jemand, der zu den 10-15% zu Thrombose neigenden herausfinden, dass er zu diesen Prozenten gehört, also dass er diesen Risikofaktor trägt, um dann eben tunlichst nicht zu rauchen, tunlichst ein Normalgewicht zu halten?
Also die Frage ist ja dann nach der familiären Veranlagung.
Mhm.
Dafür gibt es ja eine extra Fachgruppe, die Hämostasiologie, also die Menschen oder die Ärztinnengruppe, die sich halt mit alles, was mit Blut zu tun hat, beschäftigt. Und da können dann auch angeborene Gerinnungsstörungen dann herausgefunden werden. Zum Beispiel Faktor 5 Leiden, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also Mutationen, die halt auch im Bereich der Blutgerinnung dann zu finden sind.
Gut, das steht jetzt aber natürlich nicht für jemanden, der gesetzlich versichert ist, einfach so zur Verfügung, oder?
Doch.
Ja?
Also wenn man dann ein unklares Ereignis hatte, nicht Ergebnis, dann kann der Hausarzt entsprechend oder die Hausärztin überweisen in diese Fachrichtung und dann sollte auch geguckt werden. Also spätestens, wenn ein zweites Ereignis da war. Ja, dass man dann halt, dann bleibt es ja unklar, warum die Thrombosen aufgetreten sind oder auch nach Lungenembolie beispielsweise.
Wie würde man denn jetzt vorgehen? Es kommt ein Patient, eine Patientin zum Arzt und sagt, ich habe Schmerzen in der Wade oder im Oberschenkel. Da zieht es, da drückt es, das fühlt sich nicht gut an. Würde man dann erstmal zur Blutfluss-Venen-Untersuchung gehen?
Wichtig ist hier, einen klaren Ablauf zu haben, also Fragen auch zu stellen natürlich, dann die entsprechenden Untersuchungen durchzuführen. Also im ärztlichen Gespräch frage ich dann, was genau spüren Sie, seit wann bestehen die Beschwerden? Also so dieses typische Ranpirschen an die richtige Diagnose. Gab es zum Beispiel eine OP, eine längere Reise oder lagen Sie länger? Nehmen Sie Medikamente wie die Pille oder andere Hormonpräparate? Gibt es Thrombosen in der Familie? Also das Gespräch liefert dann halt erste Hinweise darauf, auf das Risiko und auf die Wahrscheinlichkeit einer Thrombose. Und dann geht es natürlich weiter mit der körperlichen Untersuchung. Was sind denn typische Merkmale, auf die geachtet werden soll? Also ich gucke mir die Beine im Vergleich an. Ist ein Bein dicker als das andere? Gibt es halt diese Hautveränderung, bläulich-rötliche Verfärbung, wo wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen haben. Und dann halt auch der Druckschmerz vielleicht in der Wade, also und Schmerzen beim Fuß anziehen. Also das ist das sogenannte Hohmannszeichen, also im Fuß anziehen.
Mhm.
Und wenn das dann halt wehtut, dann sind also die Schmerzen in der Wade, dann weist das schon auch darauf hin. Und diese Zeichen sind nicht beweisend, aber sie sind halt wichtig für die Einschätzung. Und dann natürlich über die Blutuntersuchung, die sogenannten D-Dimere, das sind Abbauprodukte von Gerinnseln im Blut.
Mhm.
Die kann man halt bestimmen, wenn die dann erhöht sind, ist das auch ein Hinweis auf eine Thrombose. Und man muss aber auch sagen, die D-Dimere sind auch bei Infekten zum Beispiel erhöht oder nach Operation oder auch bei einer Schwangerschaft. Und
Wenn
die D-Dimere normal sind, dann ist aber eine Thrombose fast ausgeschlossen.
Ah, okay. Gut, die D-Dimere können wir jetzt nicht bestimmen, aber als Verantwortliche für unseren eigenen Körper können wir zumindest jetzt all das, was du als Arzt fragen würdest, Und selber fragen,
genau,
wenn es in der Wade zieht.
Ja, sowas kann man auf jeden Fall. Und sonst können wir halt auch weiter gucken, zum Beispiel Ultraschall, das ist ja auch wichtig, die Bildgebung da.
Ja.
Mit einem Ultraschallgerät schauen wir zum Beispiel die Beinvenen an. Dabei prüft man dann halt, fließt das Blut richtig, lassen sich die Venen zusammendrücken, also komprimieren. Mhm. Das sieht man dann ja auch im Ultraschall. Und ein Gerinnsel zeigt sich meist nicht als komprimierbare Vene oder als dunkler Propf dann, ne?
Ah.
Also als nicht komprimierbare.
Okay. Dann wollen wir jetzt sehen, ob bei Sonja im zweiten Teil der Geschichte ein solcher Pfropf gefunden wird. Am nächsten Tag ist die Schwellung weiter zurückgegangen. Doch stattdessen plagen Sonja seit dem morgendlichen Duschen ein unerklärlicher Juckreiz und starke Kopfschmerzen. Mit zusammengebissenen Zähnen quält sie sich Stunde für Stunde durch den nächsten Tag. 5. Klasse Englisch, 8. Klasse Erdkunde, Oberstufe, Mittagspause, Lehrerkonferenz. Am Nachmittag ist sie schon völlig fertig, als sie zu allem Überdruss noch eine Vertretung der 7b übernehmen muss. An Arbeiten ist da schon gar nicht mehr zu denken, als sie noch verzweifelt versucht zu verhindern, dass sich drei Jungs mitten in der Klasse prügeln. Doch von der Fetten lassen die sich gar nicht sagen. Das geben sie ihr nur allzu deutlich zu verstehen. Dann ist endlich Schulschluss. Das Läuten der Schulklingel kommt ihr vor wie ein Gottesgeschenk. Zu Hause angekommen ist die ausladende Ledercouch ihre erste Anlaufstelle, wo sie diesmal tatsächlich einschläft. Als sie 3 Stunden später mit dröhnendem Kopf zu sich kommt, zeigt ein Blick auf die Uhr, dass auch Matthias jede Minute von der Arbeit zurückkehren müsste. Um sich etwas frisch zu machen und den unangenehmen Juckreiz zu lindern, stellt sie sich kurzerhand unter die Dusche, dreht den Duschknopf auf und erschreckt sich. Der Strahl ist eiskalt und erreicht erst nach einigen Sekunden die gewünschte Temperatur. Sie schließt die Augen, lässt das warme Wasser über sich laufen und atmet tief durch. Ein seltener Moment der Ruhe, den sie nach diesem Horrortag nur zu gut gebrauchen kann. Wenn es doch nur mehr solcher Augenblicke gäbe, denkt sie sehnsüchtig. Diese rare Oase der Ruhe wird jedoch jäh von einem ganz anderen Gefühl unterbrochen. Sie spürt einen weiteren ihr unbekannten Schmerz, diesmal in der Brust, aber zunächst schenkt sie ihm keine größere Beachtung und hält ihn für eine Muskelverspannung. Im Kleinreden von Symptomen ist Sonja Weltmeisterin. Doch auch nachdem sie sich eingeseift hat, bleibt das Stechen und wird sogar intensiver, schiebt sich immer weiter in den Vordergrund. Langsam breitet sich ein Unbehagen in ihr aus. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Der Schmerz okkupiert ihre gesamte Wahrnehmung. Im Laufe ihres Lebens hat sie genug Horrorgeschichten über medizinische Notfälle gehört, um zu ahnen, was das alles bedeuten könnte. Ruhig bleiben, ermahnt sie sich. Ein- und ausatmen. Aber der Schmerz bleibt. Und in ihn mischt sich ein Gefühl starker Panik. Auf einmal wird ihr schwindlig und das Badezimmer beginnt sich in ihrem Kopf zu drehen. Und dann, ohne jede Vorwarnung, muss sie sich übergeben, mitten in die Dusche hinein. Ein Gefühl des Ekels wird ein weiterer Bestandteil des Tornados in ihrem Kopf. Irgendwie bringt sie es zustande, nach ihrem Mann zu rufen. Ihre Stimme ist schwach, aber hörbar genug, als dass Matthias, der gerade nach Hause gekommen ist, zur Badezimmertür hereinstürzt. Er fragt erschrocken, was passiert sei und greift instinktiv nach seinem Handy in der Tasche, als sie es nicht schafft, ihm zu antworten. Hektisch tippt er eine Nummer ein. »Wir brauchen einen Notarzt. Jetzt, sofort!« Seine Stimme ist laut, er schreit fast. Die Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben, seine Augen sind weit geöffnet. Sonja kauert sich auf den Boden der Dusche, zu kraftlos, um sich aufzurichten. So muss es sich wohl anfühlen. Das Ende. Später wird sie sich an ein Gefühl der Endgültigkeit erinnern, das sich nun in ihr ausbreitet. Blitze explodieren vor ihren Augen. Dann wird alles schwarz. Kompletter Blackout. Dann grelles Licht. Sonja blinzelt. Nach einigen Sekunden wird ihre Sicht schließlich klar und sie findet sich in einem Krankenhausbett wieder. Daneben sitzt Matthias, zusammengesunken auf einem Stuhl. Sein gleichmäßiger Atem deutet darauf hin, dass er eingenickt ist. Sie schluckt und sagt mit brüchiger Stimme leise seinen Namen. Er schreckt auf und braucht einen Moment, um sich zu orientieren. »Wie geht's dir?« fragt er dann besorgt. Seine Augen begutachten sie mitfühlend und voller Liebe. Sie versucht, ihre Gefühle in Worte zu fassen und bringt nur ein schlichtes Okay zustande, bevor sie nachfragt, was überhaupt geschehen ist. Ihr Mann erklärt ihr mitfühlend, dass sie einen Herzinfarkt erlitten habe. Sie muss erneut schlucken. Die Funktion ihrer Herzmuskeln sei zwar fürs Erste wiederhergestellt, doch die genaue Ursache weiterhin ungeklärt. Besonders bedenklich sei, so hatte der behandelnde Arzt gesagt, dass sie im Badezimmer bewusstlos geworden sei. Ihr Herz hatte für einige Sekunden stillgestanden, bevor das Notarztteam gerade noch rechtzeitig eingetroffen war, um die Wiederbelebungsmaßnahmen fortzuführen, die Matthias zum Glück schon begonnen hatte. Es war haarscharf gewesen, wiederholt er mehrmals, als müsse er diese Information selber erst einmal richtig verarbeiten. Auf ihre Nachfrage hin berichtet er weiter, dass die Notärztin ihr Heparin zur Blutverdünnung gespritzt hatte, was die weitere Verklumpung des Blutes verhinderte. Als sie im Krankenhaus angekommen war, wurde dann eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Mithilfe des Katheters, der über die Arterie am Handgelenk eingeführt wurde, konnte festgestellt werden, dass eines der Herzkranzgefäße tatsächlich verschlossen war, sodass es mittels eines feinen Drahts und mit dem Einsatz eines Ballonkatheters wieder geöffnet werden musste. Um einem erneuten Verschluss vorzubeugen, wurde dann eine Gefäßstütze, ein sogenannter Stent, implantiert. Ballonkatheter. Stent. Die Begriffe schwirren in Sonjas Kopf herum und ihr wird flau im Magen bei dem Gedanken, dass ein langer Schlauch bis zu ihrem Herzen eingeführt worden war. Und überhaupt kommt es ihr noch so seltsam surreal vor, dass sie einen Herzinfarkt hatte. Einen verdammten Herzinfarkt. Im zweiten Akt erleidet Sonja einen Herzinfarkt. Mhm. Also kurz nach den Symptomen, die sie im Bein gehabt hat. Und sie wird als Notfallpatientin ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte einen Herzstillstand. Also es ist wirklich akut und es ist dramatisch. Es wird sehr genau beschrieben, wie Sonja sich fühlt. Also welche Vielzahl an Befindlichkeiten, Schmerzen sie in der Brust hat. Und auch von ihrer Angst. Jetzt haben wir, glaube ich, alle häufiger davon gehört, dass die Symptome bei Frauen und bei Männern während eines Herzinfarktes sehr unterschiedlich sein können. Wollen wir darüber sprechen?
Total gerne.
Ah ja.
Weil ein Herzinfarkt ist ja kein Männerproblem. Das ist erstmal ganz wichtig. Und tatsächlich sterben ja mehr Frauen als Männer an einem Herzinfarkt, einfach weil die Symptome zu spät erkannt werden bei Frauen.
Und weil sie eben nicht vergleichbar oft sind mit den Symptomen, die Männer haben.
Genau, bei Frauen verläuft ein Herzinfarkt häufig anders, also leiser oder weniger typisch. Und das ist halt die Krux bei dieser Sache, ne?
Das Verrückte ist nur, dass wir sagen weniger typisch, weil wir eine Typisierung vorgenommen haben, die aus Erkenntnissen gezogen wurden, die wir von Männern gesammelt haben und deren Symptomatik. Mhm. Wie kann es sein, dass eine Gruppe deutlich häufiger stirbt, aber die Erkenntnisse sozusagen nicht in unseren Resultaten widerspiegeln?
Komisch, ne?
Es ist in vielerlei Hinsicht ja komisch.
Also wir haben ja so klassische Anzeichen, die sind ja da, also auch wie bei Männern. Also diese starken Brustschmerzen, Druck, Engegefühl, also der Elefant auf der Brust. Ne?
Das ist empfinden also das, schon beide.
Das Empfinden, was beide haben können. Mhm. Also auch die Ausstrahlung, die Arme, also Kiefer und den Rücken und in dem Oberbauch sind ja so Klassiker. Auch die Atemnot, Angst, Schweißausbrüche, Übelkeit. Mhm. Aber die Symptome, die oft nicht erkannt werden, das sind ja ganz andere noch. Die sollten wir heute unbedingt erwähnen. Und das ist ungewöhnliche Müdigkeit, oft schon Tage vorher.
Das wollte ich gerade sagen, denn oft treten ja Warnzeichen schon vorher auf.
Ganz genau. Dann der Atemnot bei leichter Belastung oder in Ruhe, die auftreten kann. Mhm. Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen. Das ist ja sehr unspezifisch eigentlich.
Absolut.
Für einen Herzinfarkt. Und dann halt auch die Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen, die auftreten können als Symptom bei Frauen.
Und auch Taubheitsgefühle.
Ja. Und dann halt das Schwächegefühl, Benommenheit, auch dieses Kaltschweißige. Mhm. Und dann halt das Gefühl, ich fühle mich einfach nicht gut. Also so pauschal.
Ja.
Ne? Ohne klare Schmerzen. Und deswegen muss man da halt schon, auch wenn Patientinnen bei uns in die Praxis kommen, die ernst nehmen, da auch ein EKG mal schreiben, richtig körperlich untersuchen, damit man diese Patientinnen auch rausfischt, bevor es halt dann auch zu spät ist.
Und das bedeutet, dass man sich selber erstmal ernst nehmen muss. Dass man nicht nur in sich hineinhört, aber vor allen Dingen ernst nimmt, was da mit einem passiert und diesen Schritt, der immer schwierig ist, kommt auch in unserer Geschichte ja so vor, dass Sonja diese Symptomatik kleinredet, weil dieser Schritt zum Arzt, ins Krankenhaus, in die Notaufnahme natürlich, und gerade wenn man sich schwach fühlt, fast unmachbar scheint.
Ja, und dabei ist ganz, ganz wichtig auch zu wissen, Zeit ist Herz. Also je schneller behandelt wird, desto mehr Herz kann auch gerettet werden.
Zeit ist Herz.
Ganz wichtig, weil nochmal vielleicht zurück, also was passiert beim Herzinfarkt? Ein Herzinfarkt entsteht ja, wenn ein Blutgefäß, also das den Herzmuskel versorgt, plötzlich verstopft und durch einen Blutgerinnsel oder eine Gefäßverengung zum Beispiel. Und der Herzmuskel bekommt dann zu wenig Sauerstoff und stirbt dann halt in Teilen ab.
Mhm.
Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, da schnell zu helfen. Sonst, genau nochmal, Zeit ist Herz. Sonst stirbt halt zu viel Herzgewebe ab.
Zeit ist Herz. Sich selbst ernst nehmen. Auch wenn es der Kiefer ist, der wehtut, der Rücken, der Nacken oder der Hals. Und wenn alles irgendwie nicht richtig zusammenpasst, lieber einmal zu oft zum Arzt gegangen, zu einer Ärztin, als einmal zu wenig.
Ja, und bei Frauen, ganz, ganz wichtig, wenn man sich die Studienlage zum Beispiel mal anguckt, man hat ja mal geguckt, Mann, Frau, ein Herzinfarkt wird zum Beispiel bei Frauen im Schnitt eine Stunde später erkannt als bei Männern. Und diese Stunde, Zeit des Herz, denken wir wieder zurück, kann ja schon sehr, sehr ausschlaggebend sein. Ne?
Jetzt möchte ich aber noch gerne darüber sprechen, was denn die Ursachen sind für diese Unterschiede, also anatomische Unterschiede, unterschiedliches Empfinden. Warum ist das so bei Männern und Frauen?
Also wir haben einmal das Thema natürlich der hormonellen Einflüsse. Also das weibliche Hormon Östrogen schützt das Herz bis zu den Wechseljahren. Und danach steigt das Risiko, aber die Symptome bleiben oft einfach leiser. Und da kann man ja nochmal drauf eingehen, dass Östrogen ist ja das wichtigste weibliche Geschlechtshormon. Es wirkt im Körper nicht nur auf die Fruchtbarkeit, sondern auch auf die Blutgefäße und das Herz. Und die Schutzwirkung von Östrogen, also es erweitert die Blutgefäße und verbessert den Blutfluss, senkt den Blutdruck.
Und hält die Gefäße geschmeidig.
Genau, und beeinflusst auch zum Beispiel die Blutfette positiv. Ne? Also mehr gutes HDL-Cholesterin, weniger schlechtes LDL-Cholesterin und verhindert halt auch die Gefäßverkalkung, also die Arteriosklerose.
Mhm.
Deshalb bekommen ja Frauen auch seltener Herzinfarkte vor den Wechseljahren. Aber nach den Wechseljahren sinkt halt der Östrogenspiegel und das Risiko steigt danach deutlich.
Kannst du mir beantworten, ob das bei Männern, deren Testosteronspiegel ja auch in den männlichen Wechseljahren, die es ja gibt, wie wir heute wissen, sinkt, steigt dann auch das Herzinfarktrisiko?
Ja, also nochmal, Testosteron ist ja das männliche sexuelle Hormon, aber auch Frauen haben natürlich eine geringere Menge natürlich davon, aber sie haben auch Testosteron.
Das in den Eierstöcken gebildet wird und aber auch in der Nebennierenrinde.
Und mögliche Auswirkungen von Testosteron halt, also das fördert natürlich den Muskelaufbau und die Energie, kann aber auch den Blutdruck erhöhen, den Cholesterinspiegel verschlechtern. Also denke bitte an das Östrogen, ne? Wir haben hier einen gegenteiligen Effekt. Und es kann halt auch Entzündungsprozesse in Gefäßen fördern. Und deshalb haben Männer daher halt auch früher ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, oft schon ab dem 40. Lebensjahr. Und ein wichtiger Punkt zu viel künstliches Testosteron. Es gibt ja so Menschen, die brauchen das unbedingt, ne? Zum Beispiel durch Doping oder Hormontherapien kann das Risiko für Thrombosen oder auch Infarkte zusätzlich erhöhen.
Und wenn wir jetzt über Herzgröße und die Struktur von Frauenherzen sprechen, was ist da auffällig?
Also Thema kleinere Herzkranzgefäße. Also Frauen haben oft kleinere oder fein verästelte Herzgefäße, was dann auch was diffuse Durchblutungsstörung verursacht, sogenannte Mikroangiopathien, ohne dass ein großes Gefäß verstopft ist. Ne? Und dadurch verläuft das dann halt nicht so akut wie zum Beispiel bei den Männern, sondern leiser, ne?
Okay.
Und dann haben wir halt auch die unterschiedliche Schmerzverarbeitung bei Frauen und Männern.
Tatsächlich.
Mhm. Studien zeigen hier, dass Frauen Schmerzen anders wahrnehmen und eher diffuse Beschwerden beschreiben und Männer das dann halt klassisch eher so zuordnen können, ne?
Ach, herrje. Ich hätte so gerne dafür jetzt also dass es einen Kniff gibt, da die Empfindung zu verschärfen, aber den gibt es wohl nicht. Weil dieses unterschiedliche Schmerzempfinden ja alleine schon wohl dem geschuldet ist, dass wir Kinder zur Welt bringen, ist es so?
Ja, da spielen halt auch die sozialen Faktoren eine Rolle, ne? Also Frauen neigen dazu, Beschwerden auch manchmal eher zu verharmlosen. Also wird schon nicht sein, wenn du überlegst, wenn das ja eher so leise Symptome dann auch sind, dann hast du vielleicht auch nicht unbedingt den Druck, direkt dann zum Arzt zu gehen, sondern du wartest das dann eher ab. Ne? Das könnte ja eine Verspannung sein oder irgendwas anderes. Ne? Ja,
gut,
so ist
aber
das.
Ich glaube, wir haben, oder du hast das sehr schön zusammengefasst. Und wir gehen jetzt wieder zurück zu Sonja und hören uns an, wie es mit ihr weitergeht. Denn irgendetwas außer der Adipositas muss ja hinter ihrem Leiden stecken. Sonja muss an diesem Tag noch eine Reihe ärztlicher Nachfragen über sich ergehen lassen, begleitet von den vorwurfsvollen Blicken, als sie von der unbehandelten mutmaßlichen Beinvenenthrombose berichtet. Sie ist höchstwahrscheinlich nicht der Auslöser des Infarkts gewesen, hätte aber als wichtiges Warnsignal eine entsprechende Prophylaxe durch die frühzeitige Medikation mit Blutverdünnern sowie eine klinische Überwachung anstoßen können. Zur konkreten Ursache des schwerwiegenden Notfalls kann niemand etwas Verbindliches sagen. Also steht wieder einmal, wie passend, ein Elefant im Raum. Ihr Übergewicht. Bekanntermaßen einer der häufigsten Risikofaktoren, da der oft mit Adipositas vergesellschaftete Bluthochdruck und die erhöhte Belastung des lebenswichtigen Organs Herzinfarkte begünstigen können. Oberarzt Dr. B. hält diese Begründung für plausibel, ordnet aber routinemäßig auch eine Reihe weiterführender Bluttests an. Einige Stunden später erscheint er erneut in Sonjas Zimmer, um ihr die Ergebnisse der Blutuntersuchung vorzustellen. Typischerweise für einen Herzinfarkt konnten die Proteine Protonin und Myoglobin sowie das Enzym CKMB nachgewiesen werden, die auf Herzmuskelschäden hindeuten. Anschließend bespricht er weitere Auffälligkeiten der Analyse. Besonders verweist er auf ihren erhöhten Cholesterinspiegel, der im Zusammenhang mit ihrem Gewicht relevant für die Behandlung sei. Schließlich runzelt er die Stirn und zeigt auf einen weiteren Wert. Der Hämatokrit liegt weit über dem Normwert. Das mache die ganze Sache ein ganzes Stück komplizierter. Ein erhöhter Hämatokritwert, das heißt ein erhöhter Anteil roter Blutkörperchen, könne ein Anzeichen verschiedener, oft seltener Erkrankungen sein oder von äußeren Einflüssen wie Rauchen. Doch da Sonja nicht Raucherin ist, bleibt die Ursache vorerst unklar. Am Folgetag setzen sich die Ärzte und Ärztinnen des Universitätsklinikums daher zu einer interdisziplinären Konferenz mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen zusammen. Sonjas Blutwerte werden gedreht und gewendet. Da ist auf der einen Seite die an sich schlüssige Version mit Übergewicht, Bluthochdruck und Cholesterin. Dazu kommt der Stress, den Sonjas Beruf mit sich bringt. Und dann ist da aber auch noch der Hämatokritwert. Warum ist er erhöht? Ein Hämatologe stellt dar, dass die Ursachen von bösartigen Tumoren wie Nierenzellkarzinomen chronischen Lungenerkrankungen, Rauchen, Dehydratation bis zu chronischen Blutkrankheiten reichen können. Gemeinsam haben alle genannten Erkrankungen, dass das Blut zähflüssiger wird und die Gefahr für Thrombosen und somit, je nach Lokalisierung, Komplikationen wie Schlaganfälle und verschiedene Infarkte steigt. Die Ärzte beschließen im ersten Schritt, das Testen auf bösartige Tumoren zu priorisieren, die im Zusammenhang mit einem derartigen Befund stehen könnten. Sonjas Zustand verbessert sich in der Zwischenzeit nicht weiter. Sie ist erschöpft und klagt über diabolische Kopfschmerzen. Obendrein quält sie die Unsicherheit hinsichtlich der im Dunkel liegenden Ursachen ihrer lebensbedrohlichen Symptome. Zum Glück weicht Matthias nicht von ihrer Seite. Auch ihre Söhne waren bereits zu Besuch. Das hat Sonjas Willen, wieder gesund zu werden, enorm gestärkt. Die Laboruntersuchungen liefern einige wichtige neue Erkenntnisse. EPO Normalbereich, LDH nicht erhöht. Wert für Wert werden die Ergebnisse in der nächsten Fallkonferenz am nächsten Tag verlesen und sorgen für ein vorsichtiges Aufatmen in der Runde. Ein bösartiger Tumor als Ursache für die Beschwerden der rätselhaften Patientin scheint ausgeschlossen. Doch Professor Martin Mücke, der Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen, ist bereits einen Schritt weiter. Als ich nochmal die Beschreibung der vorangegangenen Symptome durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass die Patientin über einen Juckreiz nach dem Duschen berichtet hat, eröffnet er seine Ausführung. Die Erinnerung an einen Patienten, der vor wenigen Jahren bei ihm war, hat ihn daraufhin auf eine Idee gebracht. So hakt er nach, ob der Nachweis von JAK2-Mutationen auch Teil der Untersuchung war. Und ja, tatsächlich konnten JAK2-Mutationen in Sonjas Blut nachgewiesen werden. Das Rätsels Lösung scheint zum Greifen nahe. Der Professor fährt fort, dass JAK2-Mutationen vor allem in Verbindung mit folgenden myeloproliferativen Erkrankungen stehen: der essentiellen Thrombozytämie, der primären Myelofibrose und der Polycythemia vera. Letztere zeichne sich als Leitsymptom durch eine Überproduktion roter Blutkörperchen aus. Da bereits Blutuntersuchungen im Hinblick auf den Hämatokritwert und die JAK2-Mutation durchgeführt wurden, steht nun zur Überprüfung dieser Hypothese nur noch eine Knochenmarksbiopsie an, die zeitnah abgeschlossen wird. So erhält Sonja wenig später die Diagnose von Professor Martin Mücke. Tatsächlich sind bei ihr alle Kriterien der Polycythemia vera erfüllt. Die unheilbare Blutkrankheit verläuft in zwei Phasen. Zunächst gibt es die charakteristische Überproduktion roter Blutkörperchen und die daraus resultierende Verdickung des Blutes. Kennzeichnend für die zweite Phase der Krankheit ist dann ein umgekehrter Prozess. Statt der Überproduktion werden nun zu wenig rote Blutkörperchen gebildet und es lagert sich Bindegewebe im Knochenmark an. Deshalb wird die Blutbildung zunehmend in die Milz verlagert, die sich vergrößert und Beschwerden wie Oberbauchschmerzen auslöst. Generell führt die entstehende Blutarmut zu einer höheren Anfälligkeit für Infekte und die Gefahr des Übergangs zu einer akuten Leukämie steht dann zu allem Übel auch noch im Raum. Dieses Urteil muss Sonja, die kurz darauf informiert wird, erst einmal verdauen. Besonders der Umstand, dass die Krankheit unheilbar ist, trifft sie hart. Da sie sich noch in der ersten Phase der Krankheit befindet, geht es Mücke jetzt vor allem darum, eine passende Therapie zu finden, die verhindern soll, dass weitere Komplikationen auftreten. Zuallererst ordnet Martin Mücke Aderlässe an, bei denen jeweils rund 300 bis 500 Milliliter von Sonjas Blut entnommen werden, um die Fließeigenschaften des Bluts zu verbessern. Unterstützend verabreicht er ein niedrig dosiertes blutverdünnendes Medikament, in diesem Fall Acetylsalicylsäure, die dafür sorgen soll, dass Sonjas Blutplättchen nicht so leicht verklumpen. Da seine Patientin seit ihrem Herzinfarkt zur Gruppe der Hochrisikopatientinnen zählt, empfiehlt ihr Mücke zusätzlich eine zytoreduktive Therapie, bei der mit entsprechenden Medikamenten die Anzahl der Blutzellen reduziert werden soll. Auf diese Weise soll der deutlich erhöhte Hämatokritwert wieder in den Normalbereich, also auf unter 45% gesenkt werden. Ergänzend rät der Experte für seltene Erkrankungen und erfahrene Allgemeinmediziner zu Maßnahmen, die Sonja in ihrem Alltag umsetzen kann, um die Gefahr weiterer Herzinfarkte oder Schlaganfälle zu reduzieren. Dazu zählen regelmäßige Bewegung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und das Vermeiden langen Sitzens. Um ein gesundes Körpergewicht zu erreichen, hält Mücke außerdem eine konsequent gesunde, regelmäßige und ausgewogene Ernährung für essentiell. Bis sich Sonja auf das Leben mit der unheilbaren Polycythemia vera einigermaßen eingestellt hat, dauert es einige Monate. Mittlerweile geht sie regelmäßig zu einer Psychotherapeutin, um einen Umgang mit den wiederkehrenden Angstattacken zu finden. Neben der medizinischen Behandlung hat sie auch die Stundenzahl in der Schule weiter reduziert. Doch die größte Erleichterung erfährt Sonja dadurch, dass sie nun weiß, was hinter ihren plagenden Symptomen steckt und diese auch therapierbar sind. Dieses Wissen nimmt ihr eine enorme Last von den Schultern und schenkt ihr ein neues Gefühl von Kontrolle und Zuversicht. Inzwischen kommt sie nach einem Arbeitstag spürbar weniger erschöpft nach Hause, kann ihre freien Stunden wieder unbeschwerter genießen und schöpft daraus auch neue Energie. Wunderbar, wir haben eine gesicherte Diagnose. Mhm. Und du findest zu dieser Diagnose in einer interdisziplinären Konferenz mit deinen Kollegen, weil du dich an eine Patientin erinnerst, ja, deren Fall Sonjas Fall ähnelt. Mhm. Wie gut, dass ihr Erfahrungen sammelt.
Ja, so ist das bei den seltenen Erkrankungen auch, ne? Also wenn du Dinge gesehen hast, erinnerst du dich halt auch an bestimmte Symptomkonstellationen, Beschwerden, die berichtet wurden. Mhm. Man muss da aber auch aufpassen, dass man da nicht alles in eine Schublade packt, sondern, und dann ist es immer die Erkrankung, ja, das kann dir auch passieren, sondern dass du halt auch differenziert dann guckst, welche Erkrankung könnte das denn möglicherweise sein, welcher Formenkreis könnte das dann sein. Mhm. Und dann kann man sich so langsam auch rantasten. Und deswegen auch nochmal ganz wichtig, eine gute Ausbildung auch für unsere Studierenden, dass man auch auf die seltenen Erkrankungen hinweist, dass man an sie denkt. Das wollen wir auch vermitteln im Studium, ne? Und damit sowas auch nicht passiert, dass diese Erkrankungen dann quasi durchrutschen.
Was bedeutet, dass es einfach extra Einheiten in Richtung seltener Erkrankung, Ausbildung in Richtung seltener Erkrankungen braucht während des Medizinstudiums?
Genau, das versuchen wir jetzt auch vermehrt dann umzusetzen und spezielle Programme dann zu entwickeln, bei uns zum Beispiel in Aachen. Und das funktioniert mittlerweile ganz gut. Die Kurse, das sind aber teilweise auch Wahlkurse, also Qualifikationsprofile nennen wir das. Mhm. Und die sind immer super besucht. Da kommen immer sehr viele Studierende hin, weil das Thema natürlich auch sehr interessant ist.
Das heißt, das ist dann eine Extra-Qualifikation?
Ja, also wir wollen das einfach anbieten und für die, die sich da noch mehr reinfuchsen wollen, die können dann halt diese Kurse dann auch noch zusätzlich belegen. Natürlich versuchen wir das auch in den Regelstudiengang zu integrieren, aber wir wollen halt auch Interessierten dann die Möglichkeit geben, sich da noch weiter zu bilden, dass wir einfach auch viele neue Experten ranzüchten und Expertinnen. Genau.
Bei Sonja kommt ihr also darauf, dass sie eine Polycythemia vera hat.
Ja.
Was ist das für eine Krankheit? Mhm. Ich meine, wir beschreiben es in der Geschichte, aber ich weiß, dass du immer noch mal mehr dazu zu sagen hast.
Genau, wir können das ja noch mal ein bisschen vertiefen. Mhm. Also die Polycythemia vera ist natürlich eine seltene und chronische Blutkrankheit, bei der der Körper zu viele Blutzellen produziert, vor allem rote Blutkörperchen, manchmal aber auch weiße Blutkörperchen oder Blutplättchen. Und dadurch wird das Blut dicker, zähflüssiger und das ist natürlich gefährlich. Mhm. Was passiert dann im Körper? Also wir können uns ja mal vorstellen, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen bei den Thrombosen. Das Blut ist ja wie so ein flüssiger Strom, der durch unseren Körper fließt. Und bei der Polycythemia vera ist dieser Strom nicht mehr klar und geschmeidig, sondern dick wie Sirup, also, oder Honig. Ja? Und das liegt daran, dass einfach zu viele Zellen darin herumschwimmen. Mhm. Und die Folge, der Blutfluss wird verlangsamt, das Herz muss viel stärker pumpen und das kommt dann leicht auch zu Blutgerinnseln, Thrombosen und Schlaganfällen dadurch.
Aber das erklärt dann eben auch die Kopfschmerzen und vor allen Dingen auch, weil während der Geschichte fällt einem natürlich dieser Juckreiz auf und das ist natürlich klar nach einem warmen Bad oder einer warmen Dusche, dass dann die Haut juckt, wenn das Blut zu langsam fließt. Das heißt, dann werden Kapillargefäße nicht durchblutet. So stelle ich mir das vor, ne? Wenn das Blut dick ist und
das
die Gefäße schlechtere sich zusammenziehen.
Das hat übrigens auch einen, das nennt man aquagenen Juckreiz.
Ah.
Das ist auch ganz interessant. Und ja, das ist tatsächlich halt einfach auch eins der typischen Symptome. Du hast gesagt, die Kopfschmerzen, also durch den hohen Druck in den Gefäßen, mhm. Schwindel und Sehstörung, die auftreten mhm. können, weil das Blut einfach zähflüssig ist. Und die Rötung im Gesicht, auch so ein typisches Thema, oder an den Händen, Füßen. Das ist typisch bei der hohen wegen der hohen Zellzahl dann, ne? Also wo man das dann besser dann mhm. auch sieht. Ne?
Und sag mal, ist diese Krankheit bei Sonja, ist ja jetzt sehr spät ausgebrochen. Mhm. Ne? Ihr ermittelt das auch, also den Ausbruch der Krankheit früher für gewöhnlich?
Ja, also das ist dann halt, man muss da drauf kommen. Das ist ja so ein bisschen das Problem, ne? Dass man das, dass man das frühzeitig dann
das
auch
bedeutet,
diagnostiziert.
Dass Sonja schon lange unter dieser Erkrankung leidet.
Ja.
Okay.
Und das, also beziehungsweise die haben ja eine genetische Veränderung auch, ne? Und da, also die Ursache ist eine Genveränderung, meist eine Veränderung im sogenannten JAK2-Gen. Und das führt halt dazu, dass das Knochenmark ständig neue Blutzellen produziert, auch wenn es gar nicht nötig ist. Mhm. Und das ist ja keine Infektion oder keine klassische Erbkrankheit, sondern es ist eine erworbene Genveränderung, die zufällig entsteht. Ja. Weil dann halt diese Mutation dann lokal dann auch auftritt.
Und diese Mutation kann in jedem Lebensalter passieren.
Ja, das Alter bei Diagnosestellung der Polycythemia vera liegt in der Regel bei etwa 60 oder bis 65 Jahren.
Ach, dann täusche ich mich. Ich dachte, okay.
Und die meisten Menschen erhalten, wie gesagt, die Diagnose in dem Alter. Und etwa 95% der Betroffenen sind über 40 Jahre alt bei Diagnosestellung. Nur sehr selten tritt halt die Erkrankung bei jungen Erwachsenen oder Kindern auf. Aber sie kann da halt auch auftreten.
Mhm. Und in welcher Phase der Erkrankung wäre Sonja jetzt dann mit ihrer Symptomatik?
Also sie wäre dann ja in der späten Phase, ne? Und man teilt das in verschiedene Phasen, also drei Phasen ein. Wir haben die erste Phase, das ist quasi die proliferative Phase. Da kommt es halt zu einer Überproduktion aller drei Zellreihen.
Alle drei?
Mhm.
Oft, rote, weiße und genau. Okay.
Und oft mit milden oder unspezifischen Symptomen. Ne? Dann die stabile Phase. Durch die Behandlung normalisieren sich die Blutwerte meistens dann. Symptome bessern sich dann auch. Aber das ist dann natürlich, wenn man das frühzeitig dann auch gesehen hat und dann behandelt. Und dann gibt es halt die späte Phase, auch bei unbehandelten Patienten, wenn man da vorher nicht danach geguckt hat. Und dann entwickelt sich halt eine Myelofibrose, also eine Knochenmarkverödung, die zu Blutarmut und einem erhöhten Risiko für akute Leukämien dann auch führt.
Und ist diese Myelofibrose sozusagen das, was passiert, wenn diese Krankheit nicht diagnostiziert wird? Oder kann man auch daran vorbeischlittern?
Naja, das ist ja immer die Frage, wie schnell geht das, ne? Also wie viel Zellen werden produziert, wie dickflüssig wird das Blut und so weiter, ne? Und der, also das sind halt auch diese Übergänge, die können ja richtig lange dauern, ne? Bei einem kleinen Teil der Patienten, etwa 10-15%, tritt sowas dann erst nach 10 bis 15 Jahren dann auf, ne?
Mhm. Aber dann gehen wir davon aus, dass Sonja mit ihrer Symptomatik schon ganz schön lange
unterwegs
erkrankt war.
Mhm. Ja.
Und großes Glück gehabt hat.
Ja.
Also wenn man davon sprechen kann, dass ein Herzinfarkt Glück bedeutet, aber in ihrem Fall war das so. Denn wenn eben andere Symptome oder eben Auffälligkeiten, wie in ihrem Fall ihr Mehrgewicht, so ein klarer Hingucker sind für behandelnde Ärzte, die sagen, naja klar, das wird der Grund sein für ihr Unwohlsein, dann ist es natürlich extrem gefährlich, weil Ärzte ja auch nur Menschen sind und natürlich auf das reagieren, was sie sehen und das, was sie kennen.
Ja, das fällt dann meistens auch hinten runter, ne? Wenn die dann bei einer Routineuntersuchung sind und da guckst du nicht dann richtig drauf. So, du siehst zwar dass die Zellzahlen so ein bisschen höher sind, aber nicht irgendwie stark auffällig.
Nicht dramatisch, ja.
Aber dann mit der Zeit, dass dann immer weiter ansteigt und du verpasst quasi den Zeitpunkt, das wäre dann halt schlecht. Ne?
Mhm.
Und
wie oft wird denn bei einem Patienten, der so diffuse Symptome hat, eigentlich einen Bluttest gemacht?
Das ist total unterschiedlich. Es gibt Hausärztinnen und Hausärzte, die dann gar kein Labor machen oder wenig Labor.
Mhm.
Ja? Und dann gibt es halt Gruppen von Ärzten, die halt regelmäßig die Patienten auch einbestellen, Check-up-Untersuchungen da machen. Hängt ja auch vom Patienten ab. Ne?
Mhm.
Kommt der regelmäßig auch zu den Check-up-Untersuchungen, wo sowas dann ja auch auffallen kann.
Mhm.
Oder eben nicht.
Was gibt es denn für Therapiemöglichkeiten, wie erfolgreich sind die und was sind die Ziele?
Also erstmal, das Therapieziel ist natürlich die Vermeidung von Thrombosen. Ne? Also Hauptziel ist die Senkung des Thromboserisikos, insbesondere durch Aderlass.
Der gute alte Aderlass.
Und vor allen Dingen kann man dann auch niedrig dosiertes Acetylsalicylsäure einsetzen. Dann achtet man natürlich auch wieder drauf, Kontrolle der Blutwerte. Also Ziel ist ein Hämatokritwert von unter 45% bei Männern und Frauen.
Mhm.
Und insbesondere die Symptomkontrolle. Also Behandlung von Juckreiz, auch die Behandlung der Milzvergrößerung, also der Splenomegalie und auch die anderen Beschwerden, die halt wir ja auch schon ganz ausführlich besprochen haben. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn das alles nicht hilft mit den Aderlässen, dass man dann auch eskalierende medikamentöse Therapien einsetzt, sogenannte zytoreduktive Therapien.
Das heißt Medikamente, die die Zellen zerstören, die Blutzellen?
Genau, bei Hochrisikopatienten wird das eingesetzt oder bei Unverträglichkeiten von Aderlass beispielsweise. Dann haben wir ja JAK2-Inhibitoren, also bei therapierefraktären Fällen auch wieder, also wo die Therapie nicht gut anschlägt oder bei Erfolg der Therapie.
Mhm.
Also wenn man sieht, also die JAK2-Inhibitoren funktionieren sehr gut, kann man das auch gut machen. Und das ist ja sehr gut. Bei einer konsequenten Behandlung verlängert die sich natürlich auch die Lebenserwartung deutlich. Also ohne Therapie beträgt die Lebenserwartung bei 1,5 bis 3 Jahren nur. Aber durch die Therapie kann man dann meistens mehr als 20 Jahre auch leben.
Riesenerfolg.
Mhm. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, wirklich wichtig, frühzeitig anzufangen,
ja,
ne? Und eine konsequente Therapie dann auch.
Um zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt,
genau,
zu der Fibrose.
Ja.
Also ist in diesem Fall der Herzinfarkt für Sonja, für die Patientin in unserer Geschichte, ein Glücksfall gewesen.
Mhm. Ganz genau.
Weil sie sich selber nicht so ernst hat nehmen können, beziehungsweise auch eingeschüchtert gewesen ist.
Mhm.
Wir sehen uns wieder und sprechen über die nächste Geschichte.
Ich freue mich. Bis dann.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.